Deutschlandfunk Interview.
Teilmobilmachung der russischen Streitkräfte. Wladimir Putin gewährte der Welt heute einen interessanten Einblick in seine Welt. Der russische Machthaber kämpft erkennbar mit dem Flächenbrand, den er gelegt hat. Putin braucht angesichts der hohen russischen Verluste neue Soldaten. Spätestens jetzt dürfte allen Untertanen des Kreml klar sein, Russland befindet sich im Krieg. Am Telefon ist Roderich Kiesewetter, CDU-Mitglied des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages, Wahlkreis Ahlen-Heidenheim in Baden-Württemberg und Oberst AD der Bundeswehr. Guten Tag.
Grüße Sie, Herr Heinemann.
Herr Kiesewetter, worauf muss sich die ukrainische Armee jetzt einstellen?
Zunächst einmal ist das eher ein psychologisches Zeichen, das den Westen verunsichern soll. Und es ist auch ein Zeichen des Eingeständnisses der Schwäche innerhalb Russlands. Die ukrainische Armee sollte sich jetzt intensiv vorbereiten, denn die 300.000 Reservisten, die angekündigt sind, müssen erst einmal ausgebildet werden. Es steht eine schwierige Winterszeit an, sodass also die eigentliche Wirkung dieser Teilmobilmachung erst im Frühjahr sich auswirken wird. Deshalb muss jetzt die Zeit genutzt werden für entsprechende Ausbildung, aber auch unsererseits die notwendige Unterstützung noch einmal zu intensivieren.
Auf die kommen wir noch zu sprechen. Putin hat angekündigt, alle Mittel und Waffensysteme einsetzen zu wollen. Sie haben eben mitgehört. Wie verstehen Sie diese Aussage?
Nun, er droht damit weiterhin und bedient verschiedene Ängste. Er hat ja auch angedeutet, dass er sich vom Westen unter Druck fühlt, was abwegig ist. Das ist eher innenpolitischer Druck, den er hat. Insbesondere die Nationalisten und Kommunisten in seinem Parlament, aber auch unter der politischen Klasse, die machen Druck darauf, weil natürlich sein Krieg überhaupt nicht erfolgreich ist. Die Russen haben über 50.000 gefallene Soldaten, über 60.000 Verwundete. Also die Hälfte der bisher eingesetzten Soldaten ist ausgefallen, 10.000 Deserteure. Und das macht sehr deutlich, die ukrainische Armee muss besser vorbereitet werden und wir sollten uns von nuklearen Drohungen nicht verunsichern lassen, weil Russland sich damit sowieso isolieren würde und noch isolierter, als er jetzt bei der Shanghai-Kooperationsinitiative war.
Woher stammt diese Zahl, 50.000 bis 60.000?
Diese Zahlen sind in den deutschen Medien und werden immer wieder auch von ukrainischer Seite und auch von unserer Seite bestätigt. Es waren vor kurzem noch etwa 40.000 bis 50.000, aber der Krieg ist ja fortgeschritten. Man kann etwa die gleiche Zahl oder fast das Doppelte an Verwundeten rechnen, aber ich glaube nicht, dass Russland so hohe Zahlen an Verwundeten hat. Aber die Zahl der Opfer ist von verschiedenen Quellen bestätigt.
Herr Kiesewetter, rechnen Sie damit, dass Putin in der Ukraine taktische Nuklearwaffen einsetzen wird?
Er wird damit drohen. Er wird damit weniger militärische Erfolge bezwecken, sondern Angst und Panik unter der Bevölkerung schüren wollen, um sein letztes Druckmittel einzusetzen. Das ist die mögliche Flucht von viel mehr Menschen als bisher. Bisher sind in der Ukraine 6 Millionen Menschen auf der Flucht, außerhalb ein bisschen mehr. Und deswegen kommt es hier auch auf Behutsamkeit und Besonnenheit an, Putin politisch so zu isolieren und auch Druck über Türkei, China und so weiter aufzubauen, dass er merkt, auch von afrikanischen Staaten her, ist ja gerade UN-Vollversammlung, dass so ein Schritt Russland endgültig ins Abseits stellen würde. Deshalb glaube ich, ist es sehr unwahrscheinlich, dass er dies tut und wenn, dann nur zum Zwecke der Verunsicherung, es anzudrohen.
Sie sprachen über Besonnenheit. Wir reden jetzt über die Teilmobilisierung einer Atommacht. Wie sollte die Bundesregierung darauf reagieren?
Nun, Bundeskanzler Scholz hat ja sehr klare Worte gefunden bei den Vereinten Nationen. Es kommt jetzt darauf an, dass wir europäisch koordiniert ein starkes Signal an die Ukraine senden, nämlich, dass wir die notwendigen Waffensysteme, um die sie ja auch bitten, geschützten Kampfraum, und da helfen nicht mehr die alten sowjetischen, die sind aufgebraucht, sondern auch Schützenpanzer Marder, Dingo, Fuchs, oder auch die Initiative unterstützen, die ja der SPD-Außenpolitiker Michael Roth ins Gespräch gebracht hat, zusammen mit verschiedenen Thinktanks, dass die Nationen, die Leopard 2 in Europa haben, sich zusammensetzen und wenn jedes dieser Länder etwa 10 liefern würde, dann könnte man 2 bis 3 Bataillone ausstatten und das würde auch ein Zeichen der Geschlossenheit senden. Wichtig ist auch, dass Deutschland gegenüber den mittelosteuropäischen Staaten Vertrauen zurückgewinnt, weil wir ja sehr zögerlich waren in der Waffenlieferung und auch im Ersatz, im Ringtausch. Also das ist ein mehrseitiger Ansatz, der jetzt gefahren werden muss. Wir als Union unterstützen die Regierung. Wir erwarten aber auch, dass jetzt mehr geschieht, deshalb auch morgen unser Antrag zur Lieferung von Marder und Leopard.
Noch einmal Stichwort Besonnenheit. Wie groß ist der Schritt auf der Eskalationsleiter von der Lieferung von Panzerhaubitzen zu Schützen und Kampfpanzern?
Gar nicht, weil ja die Panzerhaubitzen erheblich wirksam sind, große Wirkungen erreichen und die Kampfpanzer und Schützenpanzer, die Deutschland anbietet, ja völlig veraltet sind. Die Marder werden in der Bundeswehr gerade durch Puma ersetzt. Die sind über 40 Jahre alt. Die Leopard 1 sind auch 40 bis 50 Jahre alt. Die Leopard 2 sind 20 bis 30 Jahre alt. Also es geht hier nicht um moderne westliche Waffen, sondern es geht darum, schlichtweg zu unterstützen. Die T-72, die Polen geliefert hat, die 260 Stück, sind deutlich moderner und leistungsfähiger als die alten Leopard 1. Es geht einfach um ein Zeichen der Geschlossenheit. Und hier, glaube ich, kann die Bundesregierung, die ja Führung anmeldet innerhalb Europas, deutlich stärker noch europäische Fähigkeiten koordinieren, Logistikketten aufbauen. Frau Baerbock sprach ja bei Anne Will davon, dass gerade darüber nachgedacht wird, nah an der ukrainischen Grenze entsprechende Versorgungsketten aufzubauen. Das spricht ja alles dafür, dass ein Umdenken in der Bundesregierung stattfindet, hin zur Lieferung. Und das sind ja Waffensysteme, die nicht hochmodern sind, aber sehr leistungsfähig.
Herr Kiesewetter, Olaf Scholz und Emmanuel Macron telefonieren immer einmal wieder mit Putin. Wie sollte auf diplomatischer Ebene weiter verfahren werden?
Nun, Putin macht ja sehr deutlich, dass ihm an Verhandlungen nicht gelegen ist. Er bezieht auch Lavrov nicht ein, der völlig überrascht war von der Teilmobilisierung, wie wir hören. Auf der anderen Seite sagt Shoigu, es ist kein Krieg gegen die Ukraine, heute Vormittag der russische Verteidigungsminister, sondern ein Krieg gegen den gesamten Westen. Insofern sollten sich Deutschland und Frankreich enger zusammenschließen und eine Konferenz anbieten, einschließlich der mittelosteuropäischen und skandinavischen Staaten, wie wir die Ukraine sowohl was den Winter jetzt angeht unterstützen können, als auch koordiniert mit den notwendigen Waffensystemen. Denn Putin hat uns ja als Kriegsziel auserkoren. Es ist ein hybrider Krieg und wir sind nicht Teil des Krieges, aber wir sind Kriegsziel. Und deswegen sollte man auch aufhören, mit Putin zu telefonieren. Denn Scholz hat ja nur gesagt, es sei eine freundliche Atmosphäre gewesen und Putin wolle nur einen Teil der Ukraine annektieren. Wohingegen Macron sehr klar wenigstens erreicht hat, dass die Internationale Atomenergieagentur Saporischschja, das Kernkraftwerk, das größte Europas, besuchen darf. Aber ich warne davor, diese Telefonate überzubewerten, weil Putin dann immer sein Narrativ Spaltung und Drohung bedienen kann, ohne dass es tatsächlich zu diplomatischen Fortschritten kommt.
Herr Kiesewetter, Putin möchte jetzt rasch russisch besetztes ukrainisches Staatsgebiet durch Scheinreferenden dem russischen Territorium einverleiben. Auch das widerspricht dem Völkerrecht. Was ändert sich dadurch?
Das macht mir am meisten Sorgen. Das ist viel eskalatorischer als eine Teilmobilmachung von 300.000 jungen Männern, die da verheizt werden, wo es nicht mal die Ausbilder gibt. Sondern der Knackpunkt ist, dass er hier unter Bruch des Völkerrechts sagen kann, dass ein Angriff der Ukraine auf ihr legitimes Gelände letztlich ein Angriff auf russisches Territorium ist. Und dann kommt noch dazu, dass er bei einer Annexion dieser Gebiete oder einer Zuordnung zur Russischen Föderation nicht nur die Russifizierung fortsetzt, das heißt also die ukrainische Sprache verbietet, Kinder entführt, zur Adoption freigibt, sondern auch Terror, Vergewaltigung, das Töten von Menschen, die Erpressung und die Verschleppung von Menschen, die sich nicht in das System einordnen lassen. Also das macht mir viel mehr Sorgen. Und deswegen müssen wir auch immer wieder auch diplomatisch darauf hinwirken, dass wir die Bevölkerung in den besetzten Gebieten warnen, unterstützen, aber auch den russischen Soldaten sagen, lasst euch nicht Teil eines verbrecherischen Krieges machen, legt die Waffen nieder.
Die ukrainischen Streitkräfte haben vor einigen Monaten das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte versenkt. Teile der ersten Gardepanzerarmee, das ist eine russische Eliteeinheit, musste jetzt Hals über Kopf aus Charkiw sich zurückziehen. Der Nachschub stockt, Herbst und Winter stehen vor der Tür. Wie schätzen Sie die Moral der russischen Truppen ein, absehbar auch derjenigen, die jetzt mobilisiert werden sollen?
Ja, die Moral der russischen Truppen ist wirklich am Boden. Und das ist ja auch der Grund, warum Putin jetzt mit verbaler, rhetorischer Prahlerei und Stärke auftritt. Das ist ein Zeichen der Schwäche, weil er innenpolitisch, insbesondere von Nationalisten, unter Druck gesetzt wird, weil die glorreiche russische Armee am Boden ist. Über die Hälfte der Heeressoldatinnen und Soldaten sind ausgefallen. Ein Großteil kommt nie mehr nach Hause. Viele Tausend sind auch desertiert. Und deshalb ist das jetzt quasi sein letztes Aufgebot, das er hat. Und insofern sollten wir alle Signale nutzen, Russland klarzumachen, dass eine nukleare Eskalation im Grunde genommen das Ende seiner Herrschaft ist. Und wir sollten auch sehr klar machen, dass er der Zukunft Russlands nicht im Wege stehen sollte. Aber es ist Sache des russischen Volkes, seine Regierung zu beenden. Aber wir müssen deutlich machen, dass es eine Zukunft gibt jenseits von Putin.
Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
Vielen Dank, Herr Heinemann. Einen guten Tag noch.
Ihnen auch. Danke.